Jo, dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Bevor wir mit dem Stoff weitermachen, nächste Woche treffen wir uns, wie Sie alle wissen, denke ich mal, um 14 Uhr, Punkt 14 Uhr, da bei der SAP, bei dem angegebenen Treffpunkt. So, da ist allen klar, wo der Treffpunkt ist. Gut, prima. Dann musst du es mir noch sagen und dann sollten wir das hinkriegen. Ja, wir haben letzte Woche sind wir eingestiegen in das ganze Thema Cloud Computing und hatten da so einen gewissen Schwerpunkt auf Software as a Service, die praktisch die oberste Ebene des Cloud Computing. Und was wir heute machen wollen, wir werden uns mit einem relativ speziellen Fragestellung zum Cloud Computing beschäftigen. Zumindest auf den ersten Blick klingt es relativ speziell, nämlich mit der Fragestellung der IT-Sicherheit und der IT-Risiken, die mit Cloud Computing verbunden sind. Und wenn Sie sich an die letzte Stunde erinnern, hatten wir so eine Vorstudie gemacht, in der die Anwender mal so bewerten sollten, welche Risiken hindern sie denn insbesondere daran, Cloud Computing-Lösungen anzunehmen. Und da gab es solche Sachen wie strategische Risiken, da gab es finanzielle Risiken und da gab es Sicherheitsrisiken. Und da hatten wir dann schon so einen Eindruck gewonnen, dass eben das Thema Sicherheit oder die Sorge vor mangelnder Sicherheit also einer der Hauptgründe ist, warum viele Nutzer eben sagen, nur Cloud Computing Lösungen nutze ich nicht. Und das war für uns jetzt wieder Anlass, mal noch versuchen, noch einen Schritt tiefer reinzugehen, in dem Sinne, dass wir dann eine Studie durchgeführt haben, welche IT-Sicherheitsrisiken sind es denn eigentlich, die jetzt aus Sicht der Anwender besonders kritisch sind. Und das, was ich Ihnen jetzt vorstelle in dieser Stunde, ist eine Arbeit, die der Tobias Ackermann durchgeführt hat. Ich weiß nicht, der eine oder die andere kennt ihn vielleicht noch. Also Tobias Ackermann hat bei uns am Lehrstuhl promoviert und ist so vor ein paar Monaten ist er fertig geworden. Und ich werde Ihnen heute nicht nur die Ergebnisse seiner Dissertation darstellen, sondern ich werde Ihnen heute auch noch mal zeigen, wie er da vorgegangen ist, also wie er methodisch vorgegangen ist, mit Literaturrecherche, mit Modellentwicklung, mit Modellvalidierung, dass Sie da einfach auch mal so ein gewisses Feeling dafür bekommen, wie sowas passiert. Und als Schützenhilfe habe ich hier noch den Jin Gerlach dabei. Ja, also Motivation des ganzen Projekts. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel zu sagen. Der Cloud Computing-Markt wächst weiter. Mittlerweile sind wir in so einer Phase, also vor einem Jahr haben noch alle gesagt, boah, Cloud Computing wird der neue Hype überhaupt. Das Thema wird heute nicht mehr so stark gehypt, aber es wird zum großen Teil eben gelebt und es findet immer häufiger statt. Also hier ein größer werdender Markt. Dadurch auch eine Zunahme von IT-Sicherheitsrisiken. Und was eben bekannt ist aus anderen Studien, ist, dass solche Risiken also ein wichtiger Faktor sind, ob sich eine bestimmte Technologie durchsetzt oder ob sie sich eben nicht durchsetzt. Und da ging es eben dann darum, dass wir aus Anwendersicht mal geschaut haben, wie nehmen denn Anwender diese Sicherheitsrisiken wahr und welche empfinden sie als besonders gravierend. Ich frage jetzt einfach mal hier, also unsere Studie, das muss ich dazu noch vielleicht sagen, war im Kontext von B2B, also ein Cloud Computing Angebot wird von Unternehmen genutzt. Und es gibt es natürlich auch im Umfeld B2C, wir hatten ja schon das Beispiel Dropbox, das ist vielleicht so der Klassiker unter den Beispielen. Bevor wir hier reinsteigen, frage ich einfach mal in die Runde, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie Dropbox nutzen? Oder gegebenenfalls auch, warum nutzen Sie es denn nicht, mal gerade so im Hinblick auf diese IT-Sicherheitsrisiken? Was ist denn da so Ihre Feeling? Ja. Okay. Und aus dem Grund, also was man da, ja, okay. Ja. Mhm.
das Netzwerk fällt aus, weil ich auf dem
ja.
Anderer
Punkt. Und genau richtig wiedergeben, was ist, interessiert mich einfach mal, was ist jetzt die Konsequenz für Sie? Nutzen Sie es trotzdem oder sagen Sie, nee, genau deswegen lasse ich die Finger davon? So weitere Stimmen. Also jetzt hatten wir praktisch so zwei Stimmen, die sagen, ja okay, ich nutze es schon irgendwie, aber so ganz wohl ist mir nicht dabei und wahrscheinlich sollte ich auch nicht machen, also nicht so im Sinne von einer einzelnen Copy dann irgendwie dann in so eine Cloud-Lösung reintun, so eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit. Das wird man wahrscheinlich nicht machen. Was man auch relativ. Ja, bitte. Was noch häufig auch so im Privat-User-Kontext häufig als Problem angesehen wird und ein prominenter amerikanischer Schriftsteller ist damit vor nicht allzu langer Zeit auf die Nase gefallen, ist, dass jemand praktisch ihre User-ID und Passwort schlicht und ergreifend abgreift und dann irgendwie Dokumente löscht oder Dokumente verändert oder sonst was macht. Das ist eine Sache, die auch noch so als mögliches Sicherheitsrisiko relativ häufig angeführt wird, wo es auch so dieses prominente Beispiel gibt. Blöderweise habe ich den Namen von diesen Autoren jetzt gerade vergessen, aber das ist so einer der bekannteren so Orte war, der seine Sachen da immer gespeichert hatte in der Cloud. Ja, und vor dem Hintergrund, wie gesagt, im B2B-Umfeld wollten wir dann auf Basis von so einer Untersuchung, einer Dissertation, ein besseres Verständnis der IT Sicherheitsrisiken, insbesondere im IT-Cloud-Computing erreichen, die wahrgenommenen Risiken sollten erhoben werden, welche Auswirkungen letztlich die wahrgenommenen Risiken auf die Adoptionsentscheidung haben, also Adoptionsentscheidung heißt ja einfach, ich nutze es oder ich nutze es nicht, und darüber hinaus hat der Tobias Ackermann noch einige Methoden zum IT-Risikomanagement entwickelt. Das sind dann eher so im Bereich mathematischer Modelle, die werden wir hier heute draußen lassen. So, jetzt schauen wir uns mal etwas näher an, wie er dabei vorgegangen ist. Und dieses Paper, wie gesagt, das hatten wir da letztes Jahr, Ende letztes Jahr in Orlando bei der International Conference on Information Systems vorgestellt. Und da hat auch eine recht bekannte Professorin hat gesagt, das sage ich jetzt nicht um anzugeben, sondern ich sage es deswegen, dass sie es so im Sinne von ein Beispiel nehmen. Also sie hat gesagt, das hätte ihr so gut gefallen, diese Arbeit von dem Tobias Ackermann, wie man methodisch sauber sowas macht, dass sie das Paper einfach nimmt, um es ihren PhD-Studenten und ihren Doktorandenstudenten einfach zu zeigen, nach dem Motto, so kann man vorgehen, wenn man denn den Weg von so einer empirischen Arbeit geht. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, um zu promovieren, aber dieses empirische Arbeiten ist eben eine, die im Moment relativ häufig angewandt wird. Ja, da ist er in den folgenden 5 Schritten vorgegangen. Er hat erstmal eine sehr umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt, um einfach mal herauszufinden, welche IT-Sicherheitsrisiken im Bereich Cloud Computing werden denn in der Literatur überhaupt beschrieben. Haben wir gleich noch eine Folie dazu. Da hat er also zig verschiedene Datenbanken durchwühlt. Dann hat er gesagt, okay, er hat dann letztendlich im ersten Schritt 31 verschiedene Sicherheitsrisiken gefunden. Wie kann man die in Dimensionen gruppieren? Also was hier Dimensionen steht, das sind dann sowas wie Gruppen. Das zeige ich Ihnen dann gleich. Dann hat er einige sogenannte qualitative Experteninterviews durchgeführt. Und zwar hat er das bei dem Löwe-Zentrum CAST gemacht. CAST ist ein großes Forschungszentrum im Bereich IT-Sicherheit. was ursprünglich vom Johannes Buchmann und der Claudia Eckert akquiriert worden ist, Fachbereich Informatik, und was jetzt von dem Michael Weidner zu Ende geführt wird, wo wir eben auch mit zwei Doktoranden dran beteiligt sind. Also mit diesen IT-Sicherheitsexperten hat er dann solche Experteninterviews geführt. Dann hat er ein Modell entwickelt, mit dem man zeigen kann, wie verschiedene IT-Sicherheitsrisiken letztendlich auf die Adoptionsentscheidung, also auf die Entscheidung, nutze ich Cloud Computing oder lasse ich die Finger davon, wie man das eben ganz gut da zeigen kann. Und dann hat er zum Schluss eine umfangreiche Datenerhebung gemacht, statistische Tests, dieses Modell getestet, und was da alles passiert ist, das zeige ich Ihnen dann auch gleich hier im Laufe von dieser Doppelstunde. So, strukturierte Literaturrecherche. Da macht man im Grunde genommen mal ganz vereinfacht Folgendes. Man nimmt eine Menge von Schlüsselworten, die jetzt spannend sind, relevant sind für das Forschungsthema, was man gerade hat. Also hier IT-Risks, Cloud Computing, IT-Outsourcing könnten auch noch so Schlagworte sein. Und nudelt damit mal ganz vereinfacht dargestellt solche wissenschaftlichen Datenbanken durch, wie sie da oben letztendlich dargestellt sind. Macht Sinn, dass du vielleicht noch was über die Datenbanken sagst, so ein bisschen zur Einordnung, da bist du fitter als ich. Und das gilt eigentlich auch, wenn Sie beispielsweise eine Masterarbeit schreiben. Da gibt es ja auch unterschiedliche Typen. Also da gibt es auch Masterarbeiten, wo dann die Hauptarbeit darin besteht, vielleicht einen Prototyp zu entwickeln, wo dann die Literaturrecherche nicht so einen großen Umfang annimmt. Aber wenn Sie eine Masterarbeit schreiben, wo auch Literaturrecherche einen großen Umfang einnimmt, dann ist genau die Nutzung von solchen wissenschaftlichen Datenbanken eigentlich notwendig, ja. Ja, hier einfach mal so ein paar Zahlen zu der Literaturrecherche, die der Herr Tobi Ackermann hier durchgeführt hat. Auch was er alles so gemacht hat. Also manuell filtert man das dann letztendlich, hat 241 Titel gefunden. Dann hat er die Abstracts da durchgelesen. Den gesamten Inhalt hat er angeblich von 149 Papers gelesen. Er hat übrigens eine Summa Cum Laude bekommen auf die Tests, das kann man glaube ich auch sagen, also das ist die Bestnote, die es überhaupt gibt. Also es war jetzt kein Seitenhieb oder sowas. Und hat dann hier 65 relevante Quellen für seine Auswertung letztlich gefunden. So, im zweiten Schritt geht es jetzt darum, überschrieben hier mit einer, dass letztendlich die insgesamt identifizierten 757 Risiken, also Sie sehen, das ist Futzelarbeit an der Stelle, dass die dann initial erstmal gruppiert worden sind in 39 Einzelrisiken, wie wir sie hier haben. Waren das 39 oder 31, hätte ich jetzt aus dem Kopf eigentlich gesagt. Was Sie dann hier unten sehen, ist dann die Idee, weil es eben zu komplex ist, mit paar 30 Einzelrisiken umzugehen, dass er dann gesagt hat, er gruppiert die in einzelne in verschiedene Dimensionen. Und das waren dann hier die Vertraulichkeitsrisiken. Da sind insgesamt 5 Einzelrisiken drin. Integritätsrisiken, da sind 4 Einzelrisiken drin. Verfügbarkeitsrisiken mit 9 Einzelrisiken. Leistungsrisiken mit 5. Zurechenbarkeitsrisiken mit 5 Einzelrisiken. Und die Anpassbarkeits- und Wartungsrisiken letztendlich mit 11 Einzelrisiken. So, und dann ist die Frage, wie bekommt man das eigentlich hin, dass man jetzt diese Einzelrisiken den Dimensionen zuordnet. Und das ist aus meiner Sicht mal ein bisschen salopp ausgedrückt, einfach im ersten Schritt erstmal Gut-Feeling. Ja? Also bestimmtes Risiko wird in einer bestimmten Gruppe erstmal zugeordnet und dann ist es im allerersten Schritt zumindest erstmal gut, so im Sinne von so einer Ausgangslösung. Ja? Das ist eine Ausgangslösung, mit der man anfängt. Was er dann im zweiten Schritt gemacht hat, ist, dass er dann mit so einer Gruppe von 6 Experten, in Anführungszeichen mal die kleinen Experten, ja, das waren jetzt 6 wissenschaftliche Mitarbeiter bei uns am Lehrstuhl, dass er sich mit denen zusammengehockt hat und praktisch in verschiedenen Runden diskutiert hat, ist eigentlich diese Zuordnung von den Einzelrisiken, wie ich sie hier genommen habe, zu den Risikodimensionen, ist das denn eigentlich okay? Ganz schlicht, ja? Auf einer ganz, ganz schlichten Ebene. Und da hat er dann hier letztendlich 3 Runden durchgeführt, also praktisch nach dem ersten Zusammensetzen nochmal neu gruppiert, dann die neue Lösung wieder den 6 Mitarbeitern gegeben, dann diskutiert, neu gruppiert wieder und das sind jetzt hier die 3 Gruppen. Und was Sie hier sehen, das sind statistische Kennzahlen, mit denen Sie den Grad der Übereinstimmung messen. Ja, mal so ganz grob gesagt. Also hier, wenn Sie hier mal diese 3. Kennzahl nehmen, dann haben Sie hier dann schrittweise die Übereinstimmung erhöht, bis Sie dann zu einer Übereinstimmung von etwa 89% gekommen sind. Und 89% ist ziemlich gut bei sowas, was man so in der Literatur liest. Wenn du was ergänzen willst, jederzeit gerne. Ja, dann ist er im nächsten Schritt, hat er dann einige qualitative Experteninterviews durchgeführt. Und das ist ein schönes Beispiel, dass diese Kooperation dann mit diesem Forschungszentrum CASED bei den Informatikern also wirklich ganz hervorragend funktioniert hat, weil es sehr gut geklappt hat, dass das technische Know-how der Informatiker hier gut reingeflossen ist. Also da hat er dann insgesamt 24 Doktoranden und glaube ich auch 1-2 Juniorprofessoren bei CASED hat er letztendlich befragt, und zwar in die Richtung, dass er ihnen die Einzelrisiken sowie diese Risikodimensionen vorgelegt hat. Und was dort praktisch so unterm Strich herausgekommen ist, ist Folgendes, dass dort einige Formulierungen präzisiert worden sind. Es kamen einige einzelne Risiken hinzu, die in der Literatur nicht beschrieben waren oder die er nicht gefunden hat, je nachdem. Und einige Einzelrisiken wurden als redundant erkannt, sodass dann hier letztendlich unterm Strich 31 Einzelrisiken dann übrig geblieben sind. Ja, gerne. Also für die Dissertation ist es dann genau auf dem Detaillierungsgrad, wie Sie gesagt haben. Mhm. Ganz genau. So, und jetzt den nächsten Schritt hat er nun angefangen, ein sogenanntes Messmodell zu spezifizieren. Und die grundlegende Idee ist die, ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen, ich vertausche mal die Reihenfolge der Folien hier. Ich fange mal an und erkläre das, das gefällt mir besser, und gehe dann nochmal einen Schritt zurück. Das war letztendlich das finale Messmodell, was wir dann entwickelt hatten. Und die Idee dahinter ist jetzt wie folgt. Wir haben hier in diesen Kästchen sind die insgesamt 31 Einzelrisiken dargestellt. Und hier sind diese Risikodimensionen. Das heißt, nehmen wir mal diese Risikodimension Vertraulichkeit hier, dann bedeutet das in dem Fall, dass diese vier Einzelrisiken, also Abhören der Datenübertragung, Dateneinsicht auf Anbieterseite, Datenweitergabe durch den Anbieter, Dateneinsicht in interne Systeme, diese vier Einzelrisiken, die formen letztendlich diese Risikodimension Vertraulichkeit. Also das sind hier die Einzelrisiken, und diese fünf Einzelrisiken formen jetzt hier wiederum diese Dimension Integrität. So, und jetzt in der nächsten Ebene haben wir jetzt praktisch diese sechs Risikodimensionen, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Leistung, Zurechenbarkeit, Anpassbarkeit und Wartung. Und diese wiederum formen nun das wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko. Ja? Und das heißt, dieses Formen heißt, dass es sich praktisch so wie so eine Art Summe zusammensetzt. Ja? Also das wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko ist praktisch Vertraulichkeit plus Integrität plus Verfügbarkeit plus Leistung plus Zurechenbarkeit plus Anpassbarkeit. Ja? So ganz grob mal dargestellt. Und jetzt gab es noch einen weiteren Schritt, der dann in diesem Bild, dann kommt dann in dem hinteren Bild nochmal, ich nehme es schon mal vorweg, dass dann dieses wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko, also das Gesamt-IT-Sicherheitsrisiko, dass das dann wieder eine Auswirkung hat auf die Intention to Use, wie es immer heißt, also auf die Absicht, dann wirklich Cloud Computing zu nutzen. So, genau. Und dass diese Spezifikation der Zusammenhänge, die haben wir Ihnen dann hier nochmal anhand eines Beispiels aufgezeigt. Das ist jetzt also praktisch eine Teilmenge des Bildes von dem, was ich Ihnen jetzt da vorgezeigt habe. Ich wollte Ihnen erstmal so den Gesamtüberblick geben. Und da ist es dann eben jetzt so, dass mehrere Einzelrisiken, Abhören der Datenübertragung, war eines von vier, nun die Vertraulichkeit formen, gemeinsam mit drei oder vier anderen. Und wenn das so ist, dass solche Einzelrisiken die Dimension formen, dann spricht man von einer sogenannten formativen Modellierung. Das heißt dann, ich weiß nicht, haben Sie es mal gehört in Statistik, empirische Wirtschaftsforschung, wird das gemacht, so formativ versus reflektiv? Nee, okay, aber dann schreiben wir auch keine Klausur drüber über formativ hier an der Stelle. Aber das ist sozusagen die Art des Zusammenhangs. Ja? Die vier Einzelrisiken formen praktisch dieses Konstrukt Vertraulichkeit an dieser Stelle. Ich habe mal, hoffentlich kriege ich das jetzt zusammen, ich habe mir mal das Formativ und Reflektiv, das habe ich nämlich auch im Studium nicht gelernt, das habe ich mir an einem ganz blöden Beispiel hoffentlich gemerkt. Ich hoffe, dass ich das jetzt zusammenbekomme. Also formativ wäre, dass Weinkonsum und Bierkonsum, ja, formt das Konstrukt Trunkenheit. Ja? Also wenn ich viel Bier trinke und viel Wein trinke und das kommt alles zusammen, dann formt es das Konstrukt Trunkenheit. Das wird man dann formatives Modell nennen. Und reflektiv dagegen wäre nun, man hätte jetzt die Trunkenheit, und diese Trunkenheit wiederum, die führt jetzt dazu, dass sie einen erhöhten Alkoholpegel im Blut haben und ein eingeschränktes Sichtfeld haben. Das wäre also mal an einem wenig IT-nahen Beispiel nochmal den Unterschied zwischen formativ und reflektiv nochmal dargestellt. Und das ist eben diese formative Sichtweise. Und diese formative Sichtweise, die haben Sie dann eben auch auf dieser Ebene. Wenn Sie dann nämlich hier neben der Vertraulichkeit haben Sie jetzt noch die Integritätsrisiken, Sie haben die Verfügbarkeitsrisiken, eben diese 6 Risikodimensionen, die wir hatten. Und dann formen eben diese 6 Risikodimensionen, formen dann eben wieder dieses Konstrukt wahrgenommenes IT-Sicherheitsrisiko. Das ist die Art der Modellierung. So, und das war dann eben dieses Messmodell, was er dann letztendlich entwickelt hat. Und um Ihnen auch da nochmal ein Gefühl dafür zu geben, nehmen wir mal hier dieses Beispiel, das ist einfach links oben hier, Abhören der Datenübertragung. Wenn Sie da jetzt eine empirische Untersuchung machen, das kommt jetzt gleich mit der empirischen Untersuchung, dann sollten Sie nicht fragen, wie gefährlich ist es in Sachen Abhörung der Datenübertragung. Ja, das wird zu unpräzise. Was Sie dann immer machen, dass Sie, um solche Konstrukte zu messen, haben Sie in der Regel so 3, 4, 5 Fragen, Einzelfragen, die dieses Konstrukt beschreiben. Und diese Einzelfragen, die finden Sie entweder in der Literatur, ja, also nach dem Motto, das hat schon mal einer gemacht, vielleicht eines dieser Konstrukte gemessen, und er hat das mit 4 Fragen gemessen und konnte zeigen, dass diese 4 Fragen gut zueinander passen, dann können Sie das einfach übernehmen, und wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie sich was ausdenken. Das stimmt so ungefähr, ne? so im Groben. Ne? Gut, also so schaut das dann hier aus. Ja, und dann hat er im nächsten Schritt dann eine quantitative Hauptstudie gemacht, und das war praktisch das Herzstück seiner Dissertation. Und Sie sehen auch ganz gut übrigens so an den Zeiträumen, wie das so abgelaufen ist. Ne? Da hat er dann hier die sehen wir hier, hat er irgendwie so Mitte 2010 hat er dann diese Literaturrecherche gemacht und dann die Umfrage, die Stichprobe hier, die hat er dann 2011 so im Herbst dann durchgeführt. Ja, was hat er da gemacht? Er hat die Hoppenstedt-Datenbank nicht angezapft, wir haben eine Lizenz, ja, und hat dann die Sicherheitsbeauftragten am liebsten, wenn er die nicht bekommen hat, die CIOs, und wenn er die nicht bekommen hat, die CEOs in dieser Reihenfolge versucht zu kontaktieren. Insgesamt 6.000 Unternehmen hat er da angeschrieben, das ist natürlich schon ein Klops, ne? Und dann noch entsprechend hinterher telefoniert und erinnert. Aus diesen 6.000 Unternehmen hat er dann letztendlich 472 Unternehmen haben dann geantwortet. Und da das ein recht umfangreicher Fragebogen war, also 10, 11 Seiten war das, glaube ich, ist das eigentlich eine sehr gute Quote, was er da rausbekommen hat. Also je länger der Fragebogen, umso schwieriger ist es zum Ausfüllen und umso weniger Leute machen mit. Was schön war, ist, dass es relativ breit gestreut war, die Teilnehmer, also 55% KMUs und 45%, also kleine und mittelständische Unternehmen, 45% große Unternehmen. 62% waren Führungskräfte, also entweder CEOs oder CIOs, und 84% der Befragten insgesamt waren für Auswahlentscheidungen verantwortlich. Ja, was Sie hier nochmal sehen, ist so die Aufschlüsselung, aus welchen Branchen die Antwortenden dann kamen, aber ich glaube, da brauche ich hier gar nicht näher drauf einzugehen. So, das ist mal hier zunächst mal, bevor wir wieder zum Messmodell gehen, das sind jetzt die Top 10 von den Einzelrisiken. Und spannend fand ich, dass also auf dem ersten Platz hier das einste Risiko Identitätsdiebstahl stand. was ein, und das heißt nichts anderes, als dass Ihnen jemand User-ID, Passwort klaut, ja, und dann irgendwas mit Ihren Daten macht. Also das war praktisch das Einzelrisiko, wo die Anwender am meisten Sorge vor hatten. Auf dem zweiten Platz waren dann die Angriffe auf die Verfügbarkeit, also beispielsweise irgendwelche Denial of Services Attacks könnten das sein, und Sie sehen ja die Einzelrisiken. Was hier jetzt wichtig ist, und wir werden am Schluss der Stunde auch nochmal drauf kommen, ist, dass das jetzt keine sagen wir mal, echten Risiken sind. Also da steht jetzt nicht, welches Risiko tatsächlich das gefährlichste ist, sondern hier steht einfach nur, was von den Anwendern als am gefährlichsten wahrgenommen wird. Ja? Ja, das kann objektiv richtig sein, aber es kann objektiv auch falsch sein. Es ist einfach das, was die Anwender erstmal wahrnehmen. Ja, also ich definiere, gute Frage, ich definiere Risiko, wie es in den meisten Büchern ist, als Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Genau, sehr gute Frage, ja, danke. So, und hier sehen wir nochmal das Modell, jetzt nochmal dargestellt. Und zwar auf der Ebene, oben stehen die Risikodimensionen und mit den entsprechenden Hypothesen, dass also die Risikodimension Vertraulichkeit je größer das Vertraulichkeitsrisiko wahrgenommen wird, umso größer ist das gesamte wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko. Je größer das Integritätsrisiko wahrgenommen wird, umso größer ist das insgesamt wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko und so weiter. Ne? Das war ja diese Idee von den formativen Konstrukten, dass die sich positiv hier drauf auswirken. Und dann eben die Hypothese, dass je größer das wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko ist, umso geringer ist die Absicht, Cloud Computing verstärkt einzusetzen. Ne? Das waren praktisch die Das ist praktisch jetzt das Kausalmodell, was er seiner Untersuchung zugrunde gelegt hat und die er dann eben statistisch überprüft hat. So, und mit welchem Tool hat er das statistisch gemacht, weißt du das? Mit Lisrel, ja. Kannst du da was zu sagen, ein bisschen was? in Statistik und empirische Wirtschaftsforschung machen Sie bestimmt Regressionsanalyse und auch die multivariate Regressionsanalyse, oder? Das dann immer, dann weiß man als Prof, man vorne steht, nicht mehr, was Sache ist, wenn die Leute auf einmal auf ihre Füße gucken. Die Multivariate, wird die gemacht? Gehört der? Okay. Also die einfache Regressionsanalyse ist ja einfach die, dass man eine abhängige und eine unabhängige Variable hat und dann zieht man eine Gerade vielleicht durch, ne, und guckt, wie gut es passt. Ne. Und die Multivariate, vereinfacht ausgedrückt, würde jetzt einfach heißen, ich habe jetzt mehrere unabhängige Variablen und eine abhängige Variable. Ne. Das wäre dann die multivariate Regressionsanalyse, wie man hier vielleicht auch sagen könnte, wenn man es nur einstufig hätte, ne? Also wenn man es hier nur einstufig hätte und hat hier diese Konstrukte, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Leistung, Zurechenbarkeit, Anpassbarkeit und Wartung als unabhängige Variable und dieses wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko als abhängige Variable, dann hätte man diesen Teil auch als multivariate Regression rechnen können. Ne? Und was die aber nicht kann, diese multivariate Regression, wenn es komplizierter wird, so wie du es gesagt hast, wenn eine abhängige Variable dann wieder eine unabhängige Variable für eine andere abhängige sein kann oder wenn ich mehrere abhängige Variablen habe. Also wenn man solche Strukturgleichungsmodelle dann letztendlich hat. Ja, und dann, das ist das, was wir dann gerechnet haben. Und dann sehen wir eben hier, dann praktisch diese sogenannten Pfadkoeffizienten, ja, die dann eben zeigen, wie stark ist der Einfluss hier in dem Fall von Vertraulichkeit auf das wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko und hier mit 0,4. Das heißt, das wäre jetzt die Risikodimension, die den größten Einfluss auf das insgesamt wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko hat und die anderen eben etwas geringer. Ja. Ja. Also ich zögere bei dem Wort, also Sie haben es richtig, genau richtig verstanden, ich würde bei dem Wort rekursiv, bin ich mir nicht sicher, ob das ein gutes Wort ist, also in dem Fall. Weil rekursiv hat für mich auch immer den, sagen wir mal, den Grundgedanken, dass die Sachen dann auch wieder rückwärts gerechnet werden, wie bei so der dynamischen Programmierung im OR-Bereich. Aber ich denke, mehrstufig kann man auf jeden Fall sagen. So wie Sie es beschrieben haben, war es genau, gehe ich voll mit. Nur bei dem Wort rekursiv würde ich ein bisschen, habe ich auch nie gehört in dem Zusammenhang eigentlich, wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber die haben es genau richtig verstanden. Ja, dann sehen Sie eben hier diese Parameter und wie gesagt, hieraus können Sie ersehen, dass die Vertraulichkeit den größten Einfluss hat auf das wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko. Und hier dann diese Sterne, das kennen Sie aus Statistik und empirische Wirtschaftsforschung, das sagt eben nichts anderes aus als das Signifikanzniveau. Und dann haben Sie eben hier, wenn Sie ein sehr hohes Signifikanzniveau haben, haben Sie eben eine sehr, sehr geringe Irrtumswahrscheinlichkeit von kleiner als 0,001. Ja, also das sehen Sie dann, wie sich praktisch das gesamte wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko zusammensetzt. Und dann sehen Sie hier im nächsten Schritt, wie dieses wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko die Absicht, Cloud Computing verstärkt einzusetzen, beeinflusst. Ja. Und auch hier sehen Sie einen hochsignifikanten Wert, womit Sie also statistisch zeigen können, dass dieses wahrgenommene IT-Sicherheitsrisiko sich eben hochsignifikant darauf auswirkt, auf die Entscheidung, nutze ich jetzt Cloud Computing oder nutze ich es eben nicht. Das ist so die, das ist hier an der Stelle sozusagen die Message. So, dann sehen Sie hier auf der nächsten Folie dann noch die Gütemaße. Ne? Kannst du mir da an der Stelle ein bisschen helfen? Danke. Fragen noch hierzu? Gut, nochmal zusammenfassend die Hauptergebnisse von dieser Studie. Das ist zum einen mal so aus wissenschaftlicher Sicht Konzeptualisierung und Operationalisierung der wahrgenommenen IT-Sicherheitsrisiken von Cloud Computing. Also das würde man dann so sagen, das ist sozusagen die Theorie, der theoretische Hauptbeitrag, ne, dass man hergegangen ist und gezeigt hat, mit welchen Konstrukten, mit welchen Fragen man letztendlich diese wahrgenommenen IT-Sicherheitsrisiken im Cloud Computing dann letztendlich messen und darstellen kann. Untersuchung des Einflusses auf die Adoptionsentscheidung, also nochmal klar gemacht, hey, das ist ein großes Thema und das ist ein signifikantes Thema für die Adoptionsentscheidung, dass die Anwender letztendlich nervös sind, ja, in Bezug auf die IT-Sicherheit, ne, im Sinne von auch eine Message für die Anbieter an dieser Stelle. Darüber hinaus kann man die Ergebnisse dadurch nutzen, dass man den Risiko, den IT-Risikomanagement-Prozess unterstützt, etwa dadurch, dass man die Arbeit als eine Art Risiko-Checkliste nimmt für potenzielle Nutzer von Cloud Computing. Es zeigt die Möglichkeiten, wie man so verschiedene Teilrisiken dann zusammen aggregieren kann, um vielleicht auch große Szenarien und alternative Sicherheitsniveaus miteinander zu vergleichen und ja, Identifikation der Kostentreiber. Würde ich vielleicht mal hier in Klammern setzen, das ist, glaube ich, nicht der stärkste Punkt. Was spannend ist, und da sind wir im Moment auch weiter am Forschen dran, ist jetzt natürlich, dass wir herausgefunden haben, wo drückt die Anwender der Schuh. Ja, wenn man sich diese ganzen Einzelrisiken und Dimensionen anschaut, und es sagt nichts darüber hinaus, ich hatte es ja schon betont, was sind sozusagen die echten Risiken. Und da ist es unser Anliegen, dass wir praktisch nun drei Perspektiven auf dieses Cloud Computing IT-Sicherheitsrisiko legen. Einmal seitens der Anwender, das ist das, was der Tobi Ackermann hier super gemacht hat. Dann, was die Anbieter sagen. Und da habe ich noch zwei Folien dabei, aus der Anbieterperspektive nun. Und die dritte Perspektive wären dann die Experten. Und Experten könnten sein beispielsweise Wissenschaftler, gerade bei so einem IT-Forschungszentrum wie CASE bietet sich das an. Das könnten aber auch sein Mitarbeiter von IT-Sicherheitsfirmen, so à la Kaspersky. Das sind aus meiner Sicht vielleicht so für praktische Belange die fittesten, um wirklich einschätzen zu können, wo sind echte Risiken und wo sind heftige Angriffspunkte. Und das sind dann die drei Dimensionen, Anwender, Anbieter und diese IT-Sicherheitsexperten. Ja, und wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist jetzt in einer weiteren Dissertation, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass solche Arbeiten auch schön aufeinander aufbauen können, ist jetzt der André Loske, arbeitet nun auch im Rahmen von CASE an der Untersuchung dieser IT-Sicherheitsrisiken aus Anbieterperspektive. Ja, also praktisch mit der Fragestellung, wie sehen die Anbieter dieses Thema? Und da ist er dabei, gerade eine Studie zu machen in Deutschland, wo er die Anbieter befragt, und zwar genau entlang der Klassifikation, die der Tobias Ackermann da erarbeitet hat. Und im nächsten Schritt wird er das dann noch international ausrollen. Und ich zeige Ihnen jetzt schon mal für heute die abschließende Folie. Ich bin da bis deutlich schneller durchgekommen, als ich dachte, aber ich nehme an, Sie werden mir nicht den Hals umdrehen, deswegen. Sie sehen hier auf der Folie, sehen Sie jetzt die 10 IT-Sicherheitsrisiken, die der Tobias Ackermann identifiziert hat. So, und jetzt haben wir aus Anbietersicht, haben wir die Anbieter befragt, wie schätzen Sie denn diese Sicherheitsrisiken aus Ihrer Sicht ein? Also wie groß ist das Sicherheitsrisiko eines Identitätsdiebstahls? Oder wie groß ist das IT-Sicherheitsrisiko der Angriffe auf die Verfügbarkeit? Und was ein ganz, ganz guter Gag an der Sache ist, find ich zumindest, ist, dass wir parallel gefragt haben, also ich würde jetzt Sie fragen, wenn Sie der Anbieterin wären, was ist denn Ihr, wie groß ist Ihr Risiko in Bezug auf Angriffe auf die Verfügbarkeit? Und dann sagen Sie 5,6. Und dann frage ich Sie aber auch noch, wie groß ist denn das Risiko bei Ihrer Konkurrenz, bei den ganzen anderen Unternehmen? Und dann ist dieses Risiko an der Stelle, wäre natürlich bei einer glatten 7 beispielsweise. Und das haben wir jetzt mal hier durchdekliniert, und Sie sehen, dass also für alle diese Einzelrisiken die Unternehmen immer sagen, bei mir ist das Risiko tendenziell deutlich geringer als bei der Konkurrenz. Und was wir jetzt versuchen, ist, dass wir das erklären wollen mit der Theorie des unrealistischen Optimismus. Das ist eine Theorie, die aus der Psychologie kommt und die so im Groben Folgendes besagt, selbst wenn jemand Kettenraucher ist, ja, und dadurch vielleicht irgendwie Herzinfarkt gefährdet ist oder sowas, gibt es eine Menge von Studien, die sagen, dass die Leute bei sich selbst die Gefahr dann an einem Herzinfarkt zu sterben deutlich niedriger einschätzen, als es für die Gesamtbevölkerung sehen. Oder ein Beispiel, was ich immer nett finde, ist, dass 95% aller männlichen Autofahrer der Meinung sind, überdurchschnittlich gut Auto zu fahren. Ja? Und das sind so Phänomene, die man empirisch beobachten kann, ja? Die eben umschrieben werden mit der Theorie des unrealistischen Optimismus. Ja? Und das ist eben jetzt nun genau die Frage, dass wir dann jetzt empirisch weiter untersuchen wollen, inwieweit man jetzt bei diesen IT, bei den Cloud Computing Anbietern in Bezug auf die Sicherheitswahrnehmung der eigenen Services, ja, inwieweit man da diesen unrealistischen Optimismus letztlich nachweisen kann. Ja. Und das ist jetzt so die Sachen, an die der André Loske da in seiner Folgedissertation arbeitet. Ja, das war so das Thema Cloud Computing, was wir in dieser Lehrveranstaltung machen wollten und gemacht haben. Und jetzt die nächsten beiden Veranstaltungen, nächste Woche, wie Sie wissen, bei der SAP, wollen wir uns um das Thema In-Memory-Technologie kümmern. Und da ist im Moment insbesondere das Produkt SAP HANA ist eigentlich das, was im Moment sehr beachtet ist und was auch sehr spannend ist. Und ja, insofern für heute vielen Dank und dann freue ich mich, dass wir uns morgen, nicht morgen, dass wir uns am Dienstag zahlreich in Waldorf sehen. Ne? Alles klar, Dankeschön.